der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Emanuel Drunzer, Senior Manager Automation and Electrical bei den Technical Site Services der BASF. Lieber Emanuel, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Emanuel Drunzer. Ich bin jetzt an unserem neuen BASF-Standort in Südchina eben Senior Automation Manager und bin hier bei den Technical Site Services. Mein Hintergrund ist, dass ich eigentlich Chemieingenieur bin. Ich habe in München Chemieingenieurwesen studiert und dann mit einer Promotion in Richtung Automatisierungstechnik abgebogen. Habe da viel Richtung Datenanalyse gemacht, Kommunikationstechnologien, sehr weit in die Factory Automation abgedriftet, viele IT-Themen und bin jetzt nach der Promotion zur BASF, bin da seit knapp 4 Jahren. Zuerst im Fachzentrum in Ludwigshafen, da war ich verantwortlich für Prozessleitsysteme und Kommunikationstechnologien im Feld. In der Rolle auch sehr aktiv in der NAMUR, der Interessensgemeinschaft Automatisierungstechnik in der Prozessindustrie, und war da eben auch sehr aktiv in den Arbeitsgruppen, war Co-Lead der NAMUR APL Taskforce und wie das so ist, seit einem Monat eben in China an einem neuen Standort, um hier die Kollegen zu unterstützen, diesen neuen Standort eben ja, zu leben, zu erwecken und dass es hier dann alles funktioniert.
Emanuel, wir kennen uns ja genau über diese Rolle, die du bei der NAMUR und für APL hattest. Da hast du dich ja stark für die Einführung von Feldgeräten mit APL-Schnittstelle eingesetzt. APL steht für Advanced Physical Layer. Wir wollen unseren Hörerinnen und Hörern die Abkürzung immer nahe bringen. Was spricht für dich dafür, APL-Geräte einzusetzen? Was hat dich da motiviert, da dich so für zu engagieren?
Ja, da muss man, denke ich, auch ein bisschen trennen zwischen persönlicher Motivation und allgemeiner Motivation. Also allgemein gibt es sehr, sehr viele Gründe, vor allem sehr viele gute technische Gründe, warum wir APL wollen. Aber vielleicht fange ich erst mal an, was mich persönlich motiviert. Also in meiner Zeit an der Uni, wo wir Datenanalyse gemacht haben, eben für die Prozessindustrie hatten wir ganz häufig den Fall, dass wir zwar wirkliche technische Probleme hatten, aber wir hatten die Daten nicht. Und es ging ja oftmals wirklich um Feldgerätedaten, Diagnosedaten, Sensordaten. Und es war eine Riesenüberwindung oder ein Riesenaufwand, die Leute davon zu überzeugen, diese Daten zu bekommen, obwohl die eigentlich da waren. Man hat sie nur entweder nicht gesammelt oder gar nicht aus dem Feldgerät rausbekommen. Und das hat uns bei der Datenanalyse massiv behindert. Und das schränkt die ganze Digitalisierung ein. Und APL ist hier eine sehr große und einmalige Chance, das zu überwinden. Es ist aber nicht nur das, sondern es ist auch die Chance aus der Feldbus-Einführung, die ja doch nicht ganz so erfolgreich war jetzt im Nachgang, obwohl es technisch auch ein sehr gutes Konzept war, diese Erkenntnisse mit einfließen zu lassen. Und natürlich hier in der BASF, die BASF ist ein Vorreiter bei der Einführung dieser Technologien. Und es ist unglaublich spannend, damit dabei zu sein und nicht nur was auszurollen, was es schon gibt, sondern hier aktiv wirklich mitzugestalten. Nicht nur innerhalb der Firma, sondern eigentlich für die ganze Industrie eine Vorreiterrolle zu übernehmen und auch sicherzustellen, dass wir nicht nur als BASF, sondern als komplette Prozessindustrie eine nachhaltige Lösung bekommen. Also nicht eine Speziallösung, sondern eine, die funktioniert, die nachhaltig ist, die werthaltig ist und die wirklich die Probleme adressiert, die wir draußen im Feld haben. Was spricht für APL? Ich bin Ingenieur, ich könnte Vorträge halten, was für technische Vorteile APL hat. Aber wenn man es einfach machen will, dann ist es eben eine voll digitale Kommunikation. Die hatten wir beim Feldbus auch schon, aber dieses Mal mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Aber halt eben deutlich einfacher im Engineering. Wir haben deutlich weniger Aufwand. Wir haben viel weniger Detailarbeit da zu tun. Wir kriegen unsere Anlagen schneller umgesetzt. Wir kriegen dann die Feldgerätedaten viel, viel einfacher, als wir es in der Vergangenheit konnten. Die Arbeit der Ingenieure draußen in der Anlage, die das täglich am Laufen halten müssen, Ist auch deutlich vereinfacht, weil eben viele Sachen dieses Mal deutlich besser gelöst wurden als beim Feldbus. Und ultimativ hilft es uns eben dann, diese Digitalisierung, die wir ja auf den höheren Ebenen schon relativ weit vorangetrieben haben, endlich bis ins Feld reinzubringen, also bis ans Feldgerät. Und es schließt uns ultimativ, das ist noch ein bisschen ein Weg, das muss man zugeben, aber es wird uns eben diese datenbasierten Anwendungsfälle dann bis ins Feld runter ermöglichen. Und ich bin überzeugt, dass da noch viel zu holen ist.
Emanuel, für welche Anlagentypen setzt ihr in der BASF bereits heute APL ein und warum seid ihr mit diesen Anlagentypen gestartet?
Ja, das lässt sich gar nicht so klar eingrenzen. Also wir führen APL eigentlich auf einer sehr breiten Front bereits ein. Wir nehmen es für Conti-Anlagen, aber auch Batch-Anlagen und wir haben eben von eigentlich kleineren Anlagen, die eher Utilities sind, bis hin zu sehr, sehr, sehr großen Anlagen, führen wir APL über die komplette Bandbreite ein. Der neue Verbundstandort in China wird auf teilweise APL-Technologie setzen. Wir haben hier so einen Zwischenschritt gemacht, aber wir folgen ganz klar den APL-Prinzipien und können eben auch diese ganzen Vorteile, die eben jetzt auch propagiert werden, wo man auch bei den Herstellern liest, damit auch schon nutzen. Wir haben in Ludwigshafen Anlagen, zwei, die im Bau sind. Und es ist natürlich auch innerhalb der Firma Diskussion, das noch weiter auszurollen. Warum haben wir das gemacht und warum haben wir damit gestartet? Wir haben schon seit mehreren Jahren, auch getrieben durch ganz aktiv Kollegen aus dem Engineering, an dieser Technologieentwicklung nicht nur zugeschaut, sondern teilgenommen und diese auch maßgeblich getrieben. Und wir sehen eben ein großes Potenzial, aber wir haben auch innerhalb der Qualifizierung und in der Zusammenarbeit mit den Herstellern sehr positive Erfahrungen gemacht. Also wir sehen, dass es nicht nur in den Werbeprospekten funktioniert, sondern wir sehen hier große Potenziale, sowohl im Labor als auch dann für die richtige Anlage. Und diese enge Zusammenarbeit mit den Herstellern hat uns eben bewogen, da früh, auch sehr früh drauf zu setzen. Und wenn man, ich meine, in Ludwigshafen bauen wir zwei Anlagen, das ist ein großer Schritt, natürlich. Aber jetzt hier mit diesem neuen Verbundstandort ist es auch eine einmalige Chance. Ich will ja nicht so einen Verbundstandort im Prinzip hinstellen, der ansonsten das Neueste vom Neuesten einsetzt, was natürlich funktioniert. Wir reden hier viel über Nachhaltigkeit, grüne Energie etc. Aber ich will hier eine Alttechnologie einsetzen, um ans Feld zu kommen. Also das Ziel oder die Strategie der Firma ist ja auch, wirklich einen digitalen Verbundstandort aufzubauen. Und da haben wir natürlich aus einer Automatisierungssicht mit APL jetzt eine einmalige Chance, das zu tun. Und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, das eben dann hier auch auszurollen.
Das erfordert ja Mut in einer Großanlage mit einer doch relativ neuen Technik, für die es auch noch nicht so ganz viele Geräte gibt, zu starten. Wo nehmt ihr den Mut her, das gleich in der Breite anzuwenden?
Ja, ich meine, sowas fällt nicht vom Himmel. Also wir haben uns natürlich intensiv damit auseinandergesetzt. Man trifft so eine Entscheidung vor allem auf diesem Maßstab nicht, weil man im Labor erste nette Erfahrungen hat oder an die Sache glaubt. Also wir hatten hier sehr, sehr früh Kontakt zu den Herstellern. Wir haben sehr früh die Anforderungen definiert, an die Hersteller gegeben, aber auch über die Namur diskutiert, um sicherzustellen, dass wir hier keine BASF-Lösung schaffen. Und es gibt einige Hersteller, die eben auch massiv, so wie wir als BASF, diese Einführung vorangetrieben haben, aber auch hier stark auf Standardisierung gesetzt haben. Dann der zweite Baustein ist neben dem, dass wir eben gesehen haben oder klar Anforderungen definiert haben, gesehen haben, da passiert was, haben wir eben auch ein sehr strukturiertes und ausgiebiges Qualifizierungsprogramm innerhalb der Firma gefahren. Und das betrifft sowohl die Technologie als Ganzes, als auch unsere Konzepte, wie wir das ausrollen wollen und implementieren, aber auch die Produkte, die dann wirklich an den Markt kommen. Wir haben hier zum Beispiel in Ludwigshafen ein großes APL-Prüflabor, wo wir seit Jahren bereits Erfahrungen sammeln, sowohl mit Prototypen als auch dann mit Seriengeräten und da eben auch sehr frühzeitig an die Hersteller zurückgemeldet haben, wenn was nicht so war, wie es sein sollte. Wir haben mit Partnern zusammen Massentests durchgeführt als erste, die uns eben auch gezeigt haben, das funktioniert nicht nur im Labor, sondern wirklich auf einem Anlagenmaßstab. Und natürlich gehört da auch dazu, auf einer Technikerebene ja, das ist alles nachvollziehbar, das ist alles gut, aber man muss auch einfach sagen, wir hatten hier große Unterstützung und Überzeugung auch im Management. Ohne das geht es nicht, aber auch ganz klar, das Management hat die Vorteile da dahinter gesehen. Das war jetzt kein, wir machen das der Technologie willen, sondern wir machen es schon, weil wir uns im praktischen Anlagenbetrieb dafür fort, oder wir sehen da große Potenziale und die können wir auch belegen. Und wichtig für uns war eben auch diese Offenheit in Richtung Namur, also nicht für uns eine BASF-Lösung zu schaffen, wir sind eine große Firma, aber dafür auch bei weitem nicht groß genug, sondern das Ganze kann auch nur funktionieren, wenn wir sehen, dass alle Anwender an einer Sache ziehen. Und das haben wir eben auch gesehen. Also man sieht innerhalb der Namur, in den Arbeitskreisen etc., eigentlich wollen die Anwender alle das Gleiche. Und das war schon sehr wichtig. Und dann, ich hatte es vorher schon mal erwähnt, ist es natürlich mit dem neuen Verbundstandort auch eine Chance, die man nicht so häufig hat. Und die befeuert manchmal vielleicht auch ein bisschen den Mut. Aber ich kann ganz sicher sagen, wir bereuen es nicht. Also das war schon eine wohlüberlegte Entscheidung. Da gehört Mut dazu, ja. Aber da muss man auch wirklich dem an das Management den Dank aussprechen, das zu gehen, was nicht selbstverständlich ist. Ganz klar nicht.
Und ihr könnt gut schlafen, auch jetzt, wo die Anlage schon im Bau ist.
Ich würde ja nicht nach China jetzt hier umziehen mit der Firma, wenn ich dafür vorher verantwortlich war und der Sache nicht glauben würde. Also das wäre Harakiri und ich bin schon auch so einen guten Grund hier. Und eigentlich für mich ist es wirklich jetzt sehr interessant zu sehen, dass das, was wir aus Ludwigshafen aktiv getrieben haben, wo wir auch wissen, dass es funktioniert. Ich arbeite mit den Kollegen hier schon sehr eng zusammen. Aber jetzt hier zu sein und wirklich auch zu sehen, dass es in diesem Maßstab wirklich funktioniert, ist auch für mich sehr beeindruckend und zeigt mir, dass wir eben in der Qualifizierung und auch in der Konzeptentwicklung wirklich sehr gute Arbeit gemacht haben.
Da können wir ja schon mal für in anderthalb Jahren die nächste Folge einplanen mit den Erfahrungsberichten, mit allem, was dazugehört. Aber genau auf den Punkt würde ich jetzt gern schon zu sprechen kommen, Emanuel. Ihr habt die ersten Betriebe, die APL einsetzen, ihr habt Daten genutzt mit den zusätzlichen Informationen aus den Feldgeräten, die du aus deiner Unizeit ja schon angesprochen hattest vorhin. Worin liegt dieser Nutzen? Was hat euch besonders viel gebracht? Was habt ihr gelernt beim Sammeln dieser Erfahrungen?
Also da muss man noch, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Wir sind hier vor allem am Standort, aber auch in Ludwigshafen eigentlich in der Inbetriebnahmephase. Das steckt sich natürlich bei der Größe vom Projekt schon über einen sehr langen Zeitraum. Es sind die ersten kleineren Teile, die hier jetzt auch bereits laufen. Groß Daten gesammelt im Sinne einer Datenanalyse haben wir noch nicht. Was man erstmal sagen kann, die Vorteile, die erstmal nahe liegen und die auch eigentlich erstmal dafür sprechen, APL zu nehmen, und das ist eben nicht in meinen Augen die Datenanalyse und der Datenmehrwert, der kommt dann später, aber dafür, glaube ich, würden wir APL nicht machen, weil das ist im Moment zu obskur noch, kann niemand beziffern. Wir machen APL wirklich, weil wir uns die Vorteile im Engineering sehen, weil wir es im Anlagenbetrieb sehen, in der Wartung sehen. Und da muss man sagen, dass die Technologie oder die Erwartungen, die wir eben hatten, diese deutliche Vereinfachung, die deutlich schnellere Arbeit im Feld auch draußen, bei der Inbetriebnahme, bei einem Loopcheck, bei einem Gerätetausch, die haben sich bewahrheitet und das nicht nur im Labor, sondern auch draußen im Feld jetzt bei unseren Anlagen. Man muss klar sagen, es gibt auch noch ein paar Kinderkrankheiten, da waren wir uns bewusst, dass wir die auch sehen werden. Die hat man aber auch bei anderen Technologien gesehen. Aber unterm Strich kann man auch hier vom Standort sagen, dass APL relativ unauffällig ist. Also wir haben klar viele Punkte, die betreffen aber allgemein halt ein Projekt dieser Größe. Und gerade was jetzt eben den Fall der Geräteparametrisierung oder den Loopcheck angeht, wo wir jetzt ganz massiv dabei sind, da sehen wir, dass wir eben deutlich, deutlich effizienter sind, als wir das vorher waren. Selbst von den Kollegen draußen, die jetzt technologisch nicht so nah dran sind, bekommt man eigentlich sehr, sehr positives Feedback, wie leicht und toll das jetzt auf einmal funktioniert. Die Nutzung der Daten, es ist für uns dann der nächste Schritt. Im Moment ist der Fokus klar drauf, die Anlagen hochzubringen, die Produktion zu starten. Das ist aber der große Unterschied im Vergleich zu früher. Und was auch immer dieser Frust für mich an der Uni war, wir haben halt diese Daten in der Vergangenheit, wenn wir dann irgendwo einen datenbasierten Use Case gesehen haben, haben wir gesagt, gut, da müssen wir nachrüsten, da machen wir Namur Open Architecture, da machen wir Gateways, zweite Infrastruktur und leiten die Daten am Automatisierungssystem vorbei. Und für jeden dieser Datenpunkte war ein massiver Aufwand notwendig, sowohl in Hardware als auch in Übersetzung der Informationen oder der Daten in echte Informationen, so muss man ja sagen. Der große Unterschied, den wir jetzt haben, ist, durch das, dass wir voll digital bis ans Feldgerät fahren, liegen diese Daten in unserem Asset-Management-System von Tag 1 an vollständig also sind zur Verfügung. Und zwar nicht für die Geräte, wo ich dann sage, da habe ich einen Use Case, sondern für alles, was ich verbaut habe. Das heißt, dieses Daten sammeln und weiterleiten an obere Schichten, das ist deutlich, deutlich vereinfacht. Und da fangen jetzt bei uns so wirklich die Umsetzungspläne an und auch die Pläne an, wie wir diese Daten dann aktiv nutzen. Dafür brauche ich einen gewissen Pool. Deshalb glaube ich, dass das jetzt auch der richtige Zeitpunkt für uns ist. Aber das wird sich jetzt dann in Zukunft zeigen. Aber ich kann nochmal betonen, das ist nicht der Haupttreiber, um APL zu machen. Das ist eher ein zusätzlicher Nutzen, den man eigentlich für frei bekommt, wenn man APL macht. Aber dafür macht man APL nicht.
Das ist ja schön, wenn eine neue Technik mal nicht komplexer, sondern einfacher ist und damit sozusagen von Anfang an ja was bringt. Emanuel, in deinen Beiträgen im ATP-Magazin hast du von einem Technologie-Stack gesprochen, der mit APL zusammen verwendet wird, also nicht nur die Physik. Woraus besteht dieser Technologie-Stack und wozu braucht man die einzelnen Bestandteile davon?
Ja, da muss man zuerst einmal, muss man uns eigentlich als Experten da auf die Finger klopfen, weil wir sind nicht so ganz sauber, was das Wording angeht. APL bezeichnet eigentlich zwei Sachen. Wenn wir über APL sprechen in der Außenwirkung, dann reden wir über die Gesamtlösung. Das beinhaltet eigentlich den Technologie-Stack. Ich komme gleich drauf, was da dahinter ist. Aber wenn man APL selber anschaut, ist es eigentlich nur ein Zweileiterkabel raus ins Feld, wo Ethernet drüber läuft, also ein anderer Physical Layer. Und in dieser Definition muss man ganz klar sagen, dass APL selbst nicht die Lösung ist, sondern ein Teil davon. Das heißt, nur wenn das zusammenarbeitet mit anderen Sachen, anderen Technologien, die dann diesen Stack formen, dann habe ich den echten Nutzen für den Anwender. Das bedeutet, wenn ich mit meinem Hersteller spreche, der weiß schon, was mit APL gemeint ist. Wir haben ja aus Namur gute Arbeit geleistet, aber muss in der Begriffsdefinition ein bisschen aufpassen, weil eigentlich reden wir über zwei Sachen. Und APL selber ist, wie gesagt, ist erstmal nur das Kabel und die elektrischen Signale drauf. Das ist im Prinzip die Fahrbahn auf der Autobahn. Aber es ist nicht definiert, was da drauf läuft. Es sind keine Markierungen auf der Straße, es gibt keine Leitplanken, es gibt keine Auf- und Abfahrten. Es gibt erstmal nur eine geteerte Straße, die ist sehr schnell zu befahren. Aber was ich mit der mache, das muss ich dann nochmal mit anderen Sachen definieren. Und das ist ein wichtiger Unterschied, den man verstehen muss zum Feldbus. Wenn ich damals Profibus gesagt habe, dann war vom Stecker über den Signalpegel hin zu Geräteintegration alles klar. Das ist bei APL erst klar, wenn ich den kompletten Technologie-Stack betrachte. Und die haben eben die Hersteller und auch die Namur die letzten Jahre ganz aktiv genutzt, um aus der Feldbus-Erfahrung zu lernen und den eben sauber zu definieren und nicht nur zu definieren, sondern auch zu paketieren. Das ist nämlich der Grund, warum wir heute über APL sprechen können und trotzdem eigentlich den Stack meinen und damit den vollen Nutzen. Und dann haben wir eben APL, das ist die Übertragungsschicht mit Stromversorgung, verpolungssicher, eigensicher, aber dann eben auf dieser Leitung drauf ein Protokoll, zum Beispiel Profinet. Dafür haben wir Geräteintegration, sodass wir die Geräte ins Leitsystem bekommen. Auch hier der Vorteil vom Profinet zum Beispiel. Das ist sehr weit verbreitet, auch im Fabrikautomatisierungsumfeld. Wir schaffen keine Lösung für die Prozessautomatisierung, sondern nutzen Vorhandenes. Dann binden wir Standardgeräte ein. In der Vergangenheit hatten wir spezifische Temperaturtransmitter vom Hersteller. In Zukunft sprechen wir nur noch über einen Temperaturtransmitter. Egal welcher Hersteller, egal welche Revision, egal welche Softwareversion, wäre hier das PWA-Profil zu nennen. Und das vereinfacht mir die Geräteintegration im PLS ganz massiv. Dann haben wir FDI, Field Device Integration. Das hilft mir eben als einheitliche Schnittstelle, die Daten in mein Asset-Management-System reinzubekommen. Das heißt, ich mache kein Asset-Management mehr aus dem Prozessleitsystem, was immer Kämpfe hervorgerufen hat, sondern ich habe ein separates System, da kommt die Wartungsmannschaft hin und die hat Geräteparameter. Das haben wir eine klare Rollenteilung, aber auch eine einheitliche Schnittstelle. Und als Teil von diesem FDI kommt eben dann nochmal so ein Informationsmodell, das heißt PADIM, Process Automation Device Information Model. Das hilft mir eben, sehr komplizierter Name, aber in der Vergangenheit war es eben so, dass selbst von einem Hersteller gleiche Geräte in unterschiedlichen Revisionen für dieselbe Information unterschiedliche Bezeichner hatten. Und selbst in der grafischen Oberfläche, da steht der eine Text dran und für selbe Geräte in einer anderen Revision steht auf einmal ein anderer Text da. Es meint beides mal das Gleiche. Das kann ein Mensch, der davor sitzt, ganz gut verstehen. Aber ein Datenanalyst oder irgendein Modell, was mit diesen Daten arbeiten soll, eben nicht. Und mit der PADIM habe ich eben den Vorteil, da steht zum Beispiel ein Hub von einem Ventil oder ein Histogramm über die Hubverteilung, hat einen eindeutigen Bezeichner, unabhängig vom Hersteller. Und damit tue ich mir viel leichter, diese Informationen zu erschließen. Und zukünftig als Teil vom Stack eben auch noch ProfiSafe für Anwendungen im Safety-Bereich, also APL für den Safety-Bereich. Das sind wir noch nicht ganz, aber es gehört zum Stack dazu. Und erst wenn das alles zusammenkommt, und das ist eben technologisch eigentlich komplexer als beim Feldbus, das muss man sagen, aber all das zusammen führt eben dazu, dass es auf der Anwenderseite, sowohl im Engineering als auch dann draußen im Anlagenbetrieb, deutlich, deutlich einfacher wird, damit umzugehen. Und das Gute ist, wenn ich heute ein Gerät kaufe mit APL und Profinet, steckt es eigentlich in all diesen Geräten drin, weil wir eben als Namur sehr gute Arbeit gemacht haben, diese Anforderungen abzustimmen.
Du hast den Hinweis auf die Namur-Aktivitäten jetzt ein paar Mal gegeben. Du hast gemeinsam mit Mari Molina von Dau diese APL-Taskforce der Namur geleitet. Was war das Ziel dieser Taskforce, als ihr gestartet seid?
Also die Taskforce ist ja für die Namur oder war zumindest vor 2 Jahren ein sehr neuer Ansatz. Die Namur war sehr arbeitskreisgetrieben. In diesen Arbeitskreisen sitzen die Experten zusammen, die haben sehr viel Know-how. Und es gibt auch für APL einen Arbeitskreis. Und da ist sehr viel gute Vorarbeit geleistet worden. Das heißt, eigentlich damals, wo die Taskforce ins Leben gerufen wurde, waren wir technologisch bereits so, dass eigentlich alles ausdiskutiert war. Und die Technologie selber war eigentlich fertig, eigentlich schon fast verfügbar. Da waren noch nicht die Geräte alle da, aber also die Experten waren sich eigentlich einig. Was wir immer nicht so gut geschafft haben, ist, die normalen Anwender abzuholen. Das heißt, was fehlt, ist eine praktische Unterstützung bei der Einführung. Wie mache ich das? Warum brauche ich es eigentlich? Für den Experten ist es klar, aber wir haben es eben nicht geschafft, die normalen Anwender abzuholen. Was sind geeignete Konzepte für einen Nicht-Techniker? Was sind wirklich die Vorteile? Und dann aber auch zu teilen und zu sammeln, wo wir noch Probleme sehen. Also fehlendes Equipment, fehlende Geräte. Wo gibt es vielleicht noch Sachen, die ausdiskutiert werden müssen? Also eher ein übergeordnetes Organ, was durch die AK, also durch den AK unterstützt wird, eng zusammenarbeitet, aber sich nicht so um die technischen Fragen kümmert. Und das im Sinne aller anzupacken. Und da eben dann den Mehrwert für die eigentlichen Anwender zu schaffen und nicht für die Techniker. Das heißt, die Technik in die Praxis zu bringen. Damals, als wir gegründet wurden, diese Taskforce, hatten wir als Ziel 10 Projekte in 2 Jahren. Und ehrlich gesagt, damals, als wir gestartet sind, war das ein sehr ambitioniertes Ziel. Das muss man ganz ehrlich zugeben, weil zu diesem Zeitpunkt gab es eigentlich keine wirklichen marktreifen Geräte. Das heißt, damals, ich kann mich noch erinnern an die ersten Meetings, die Kollegen in der Taskforce, die haben alle schwer geschluckt. Der Vorstand war sehr ambitioniert und wir haben mal gesagt, okay, wir schauen mal, ob wir diese 10 Projekte schaffen, weil es halt eben doch noch relativ abstrakt für viele Kollegen war. Aber das Ziel war, wie gesagt, wirklich nicht nur jetzt da 10 Projekte zählbar rauszubekommen, sondern wirklich mal was zu schaffen, was praktisch die Einführung koordiniert und eigentlich den Anwendern, die nicht so technisch sind, eine Handreichung zu geben, um dieses Thema auf einer strategischen Ebene voranzubringen.
Tolle Motivation, ambitioniertes Ziel. Ihr habt, wie geplant, die Taskforce nach 2 Jahren aufgelöst. Was habt ihr unter dem Strich alles erreicht? Auf was seid ihr besonders stolz?
Ich glaube, wir haben da unglaublich viel bewegt. Und nach 2 Jahren, das war die geplante Laufzeit, wir haben gesehen, wir haben unsere Ziele erreicht, sowohl inhaltlich als auch projekttechnisch und haben sie dann eben planmäßig beendet. Ich glaube, es gab ganz viele Sachen. Aber erstmal will ich nochmal hervorheben, das war wirklich was ich am Anfang nicht gedacht hätte, dass wir da so gut zusammenarbeiten. Die Hersteller, also der ZVI, der Herstellerverband, hat eben auf Initiative durch unsere Gründung auch eine Taskforce gegründet. Die heißt auch APL Taskforce. Da gab es auch ein bisschen Verwirrung, wer jetzt wer ist. Aber wir hatten hier wirklich eine sehr exzellente Zusammenarbeit. Und auch hier dann nicht immer nur auf der technischen Ebene, sondern oftmals auch einfach nur Verständnis schaffen. Warum wollen denn es die Anwender? Warum ist das wichtig? Und wir haben es wirklich geschafft, in beide Richtungen klar Erwartungen und Probleme zu adressieren. Und das ist, glaube ich, ein Erfolgsfaktor generell für APL, aber für diese Themen allgemein. Das geht nur wirklich zusammen. Dann haben wir zum Beispiel mit den Herstellern als konkretes Arbeitsergebnis Anwendungsfälle, Use Cases definiert. Und es war unglaublich wichtig, dass auch die Hersteller die verstanden haben, dass wir die gemeinsam gemacht haben und nicht nur wieder als Anwender formuliert haben, sondern wir haben wirklich mit den Herstellern zusammen überlegt, eine anwenderorientierte Sammlung der wichtigsten Anwendungsfälle. Und die haben wir publiziert und das ist ein Dokument, was überhaupt nicht technisch ist, sondern es versucht eigentlich zum Beispiel einem Wartungsmann in der Anlage, einem Betriebsingenieur ganz klar zu sagen, wenn du APL machst, das sind die Vorteile, ohne ihn zu überladen mit Technik, ohne ihn zu überladen, wie ich das mache, sondern wirklich erstmal zu sagen, warum will ich das denn eigentlich? Dann war, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, das ist, dass wir halt in einem sehr volatilen Umfeld uns im Moment befinden. Es gibt Geräte, die kommen. Ganz am Anfang war immer die Beschwerde, es gibt ja noch gar keine Geräte. Und es gab ganz viel Unklarheit, was es eigentlich gibt. Ich habe immer gesagt, es gibt doch die Geräte. Nein, wir haben nachgefragt, es gibt nichts. Wir haben eben publiziert, auch zusammen mit der ATP hier, da geht ein großes Dankeschön an die ATP, aber auch mit den Herstellern zusammen, haben wir eine Geräteverfügbarkeitsübersicht gemacht. Die haben wir sogar nochmal geupdatet in den 2 Jahren, wo wirklich mal ganz klar, auch als Roadmap, nicht nur Stand jetzt, sondern mal in die Zukunft steht, welche Geräte, welche Prozessleitsysteme sind verfügbar, um den normalen Anwendern mal eine Handreichung zu geben und auch eine Transparenz zu geben für ihre Diskussion mit den Herstellern. Und dann war nochmal eben sehr wichtig auch, wir haben mit vielen Anwendern individuell gesprochen. Also wir waren relativ publik auf Vorträgen, wir haben viel veröffentlicht, eben viel nicht technisches Material, manchmal auch bewusst ein bisschen technischer, um eben strategisch was voranzubringen. Aber wir hatten auch ganz viele Anwender, die uns individuell kontaktiert haben und gesagt haben, wie mache ich denn das? Wie weit seid ihr denn? Was für Praxiserfahrungen gibt es? Wie mache ich das denn wirklich jetzt? Was ist eine Empfehlung, das konkret umzusetzen? Und ich glaube, da haben wir wirklich, klar, das ist mühevolle Kleinstarbeit, aber ich glaube, wir haben es da geschafft, Leute zu erreichen, die wir normalerweise in der AK-Arbeit nicht erreichen. Und ich glaube, das ist eben wichtig, diese Öffentlichkeitswirksamkeit ist das falsche Wort, aber wirklich dieses Bewusstsein auf Anwenderseite beim normalen Anwender hinzubekommen. Und trotzdem war es eben, diese Arbeit ist nicht vorbei. Also die Taskforce hat ihr Ziel erfüllt. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass das APL jetzt ja nicht einfach weit verbreitet ist, Standard ist und fertig ist. Das heißt, dieses Thema ist ein weiteres Thema. Es wird auch da bleiben. Es gibt weiterhin den AK. Es wird aber auch innerhalb des AKs ein sogenanntes Implementation Team jetzt geben, die sich ein bisschen mehr um das Erbe der Taskforce kümmern. Aber es ist schon so, dass zumindest diese Aktivität, wo wir diesen starken Druck hatten, wo wir auch dieses Momentum genutzt haben, einfach sein Ziel klar erfüllt hat und wir gesagt haben, gut, jetzt hören wir auf, wir nutzen dieses Momentum und jetzt gehen wir wieder in die normale AK-Arbeit und treiben das Thema vielleicht eher konstant voran und nutzen auch die Kanäle und das Vertrauen, was wir vielleicht die letzten 2 Jahre aufgebaut haben.
Ja, Emanuel, das kann ich aus meiner eigenen Beratungswelt bestätigen. Ich habe vor ein paar Monaten ein Großunternehmen, das eine neue Anlage plant, doch noch überzeugen müssen, dass APL die richtige Lösung ist. Die waren drauf und dran, 4 bis 20 mA einzusetzen. Und das trotz der Verarbeit und den Veröffentlichungen der Taskforce war ich schon etwas überrascht. Habt ihr von der Taskforce Zahlen, wie weit die Anwendung so in der Masse ist? Sind das innovative 5 oder 10%? Oder habt ihr den Eindruck, dass zumindest bei Neuanlagen, bei größeren Erweiterungen die APL-Quote größer ist?
Ja, also vielleicht erstmal, das ist ein bisschen, glaube ich, zwischen den Zeilen gelesen. Was ich mal ganz klar sagen kann, wo ich absolute Zahlen habe, was handfest ist, wir hatten diese 10 als Ziel und wir hatten es eben nach den 2 Jahren geschafft, 26 Projekte zu identifizieren. Dabei ist wichtig zu sagen, das war nur aus den Taskforce-Firmen, das heißt nicht das gesamte Namur-Bild, nicht das gesamte Industriebild. Und es zählen auch nur reine APL-Projekte. Das heißt zum Beispiel der Verbundstandort hier zählt hier nur zum kleinen Teil rein, weil wir auf so eine Zwischenlösung setzen. Das heißt, das ist eine Reporting-Finesse. Nichtsdestotrotz hatten wir eine deutlich höhere Zahl, als wir erwartet hatten. Und wichtig dabei ist auch nochmal zu sagen, dass es nicht nur Laboranlagen sind. Also knapp die Hälfte davon sind wirklich Produktionsanlagen im Produktionsmaßstab. Klar, in unterschiedlichen Projektständen, mal eher in der Planung, mal eher so wie hier dann in der Implementierung oder im Commissioning schon. Gemessen an dem, dass wir vor 2 Jahren eigentlich oder 2,5 jetzt eigentlich keine Geräte am Markt hatten, finde ich das schon beeindruckend. Nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie weit das verbreitet ist, ich kann diesen Eindruck, Thomas, den du gerade geschildert hast, bestätigen. Es ist für viele Anwender immer noch schwierig oder das Vertrauen ist noch nicht so da, da wirklich da drauf zu setzen. Prozentmäßig tue ich mir schwer. Bei uns in der BASF ist es als Standard de facto für ein Greenfield, also eine Neuanlage, gesetzt. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir eben in den Firmen oft sehr viele Bestandsanlagen haben und für das Brownfield, also für die Bestandsanlagen, die Lösung nicht ganz so einfach ist. Und das hat nicht normal mit der technischen Lösung zu tun, sondern ist jede Anlage, die da draußen steht, irgendwie anders. Für ein Greenfield kann ich sehr einfach, ich sage mal, Vorgaben machen. Und das Zweite ist, in dem Brownfield ist es sehr, sehr schwieriger, das zu berechnen, was die Vorteile sind, weil ich habe schon Geräte da stehen, die sind bezahlt, warum sollte ich jetzt was Neues holen? Generell glaube ich, dass wir noch nicht da sind, wo wir wirklich, dass wir sagen können, APL ist Standard. Das glaube ich nicht. Vor allem bei vielen bei vielen Anwendern ist es noch nicht Standard. Das hat es ist fehlendes Wissen. Es ist vielleicht auch Zurückhaltung, Angst zu tun. Und ich glaube, die Risikobereitschaft ist nicht so da, vor allem nicht im Moment. Viele warten ab, generell mit Anlagenprojekten. Viele warten auch erstmal ab, was die APL jetzt machen, für Erfahrungen in der Praxis sammeln. Und damit ist so ein bisschen, es ist Zurückhaltung zu spüren. Also ich muss sagen, in der Taskforce fand ich es deutlich positiver, als ich es am Anfang erwartet hatte. Es gibt auch viele Anwender, die sind wirklich motiviert, die machen sich selber schlau. Ich habe auch von Anwendern gehört, die es wirklich jetzt, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, die das jetzt einfach machen. Ich kriege auch immer wieder von Projekten mit, die es einfach gemacht haben, wo man es gar nicht bekommen hat. Und ich glaube, wir müssen hier schon ein bisschen auch aufpassen. Das Thema gewinnt an Dynamik, auch in anderen Märkten, ganz klar, auch außerhalb von Europa. Ich glaube, es hat mehr Dynamik, als wir glauben, aber auf der anderen Seite ist die Zurückhaltung doch noch stark zu spüren. Bei vielen.
Ja, danke dir. Wir haben ja vorhin schon kurz gesprochen. Du bist neu am Verbundstandort in China. Das Wort von einem digitalen Verbundstandort hat mir sehr gefallen und wirst dort auch APL in Betrieb nehmen, vorantreiben. Gibt es noch Sachen, die Kolleginnen und Kollegen tun können, damit das noch erfolgreicher, noch besser bei dir wird? Oder ist eigentlich alles geklärt?
Ja, also für den Standort ist viel geklärt, aber zumindest für den Moment, für die Umsetzung. Aber es gibt natürlich viele Sachen, wo auch die Namur-Arbeit hier ganz konkret für den kompletten Lifecycle, den Lebenszyklus dieser Anlagen hier eine wichtige Rolle spielt und auch Sachen, die noch nicht beantwortet sind. Ganz allgemein, und das betrifft jetzt nicht nur das APL-Thema, aber auch insbesondere das ist, wir müssen wirklich schauen, als Industrie, als kompletter Bereich, dass wir Standardlösungen haben, keine Speziallösungen. Und die Namur ist hier unabdingbar. Wir haben ganz klar als Commitment, wir wollen keine BASF-Standardlösung, keine BASF-Speziallösung. Und das muss die Namur weiter voranbringen, weil die Zyklen werden immer schneller, die Hersteller kommen mit sehr vielen Ideen. Und wenn wir da als Anwender nicht aufpassen, sobald es zersplittert, steigen für uns auch an vielen Ecken die Kosten, weil eben viele Sachen nicht mehr kompatibel sind zueinander. Wenn es ganz klar auf APL geht, dann gibt es eigentlich noch 2 ganz große Punkte, die noch so im Raum schwirren. Das ist das Safety-Thema. Ich hatte es vorher schon mal angesprochen. Wir haben uns hier jetzt für eine klassische Instrumentierung entschieden. Das war damals noch zu früh, als wir die Entscheidung getroffen haben. Aber ich aus den 2 Jahren Taskforce, aber auch als Techniker bin davon überzeugt, dass APL wirklich erst so richtig fliegt, wenn wir das auch in den Safety-Bereich bekommen. Und dafür ist an technischer Vorarbeit noch was zu tun, an Standardisierung. Das haben wir den Herstellern, aber ich glaube, noch viel mehr ist Überzeugungsarbeit bei den Herstellern zu treiben. Das sind sehr zähe Diskussionen. Ich kann die Positionen nachvollziehen, die wir haben. Aber ich glaube, aus der Anwendersicht ist es eben sehr, sehr wichtig. Und das ist auch für viele Leute noch die Ausrede, beziehungsweise Ausrede ist das falsche Wort, aber wenn ich den PLS-Bereich mit APL plan, den Safety-Bereich klassisch plan, dann merke ich irgendwann, jetzt habe ich beides auf dem Standort oder in der Anlage, dann mache ich halt dasselbe wie bei Safety, auch im PLS-Bereich, und schwupp bin ich wieder bei 4 bis 20 mA und hart. Und das wird schwierig sein, das in die Köpfe zu bekommen, diese Vorteile zu argumentieren, weil ich brauche Ersatzteile doppelt, ich muss doppelt Leute schulen. Da glaube ich, da müssen wir einfach, das muss vorangebracht werden und das wird ein Erfolgsfaktor werden für das Thema. Das zweite Thema, was ein Risiko in einer gewissen Weise darstellt, nicht nur für APL, aber dieses Security-Thema, auch mit den neuen Regularien, da rollt eine Welle auf uns zu, beziehungsweise die rollt nicht auf uns zu. Wir sind fast schon dabei, darauf zu surfen, glaube ich. Die Frage ist nur, ob wir oben drunter oder oben drauf sind oder drunter im Moment. Hier passiert sehr viel und die Zeitlinie, die da dahinter ist, die ist auch sehr ambitioniert regulatorisch. Und wir müssen hier ganz klar aufpassen, vor allem für das APL-Thema. Wir haben viel Vorarbeit geleistet, um Sachen einfacher zu machen, um die Nutzerakzeptanz zu steigern, um eben das, was wir beim Feldbus, die Komplexität im Engineering, in der Anwendung hatten, dass wir das nicht mehr haben. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann haben wir ein einfaches System aus einer Engineering-Perspektive und aus einer Betriebsphase APL selbst. Aber die Security-Regularien on top, wie ich dann ein Gerät dann tauschen kann nachts um vier, das kann eben sein, dass das auf einmal wieder so komplex wird, dass ich die Situation wieder vorhabe. Nur halt nicht mehr durch eine schlechte Integration, sondern durch Security-Sachen bedingt. Und ich glaube, wir müssen hier wirklich aufpassen, als Anwender klar eine Position zu vertreten und auch zu sagen, das können wir uns vorstellen, so sollte es sein, einen Zielzustand zu definieren. Und das ist eben, das ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema, weil da ist A, eine hohe Eigendynamik allein durch die Zeitschiene drin. Und wir sind halt durch das, dass wir auf Standardprotokolle setzen, wie Profinet und Ethernet IP, hängen wir als Prozessautomatisierung an der Fabrikautomatisierung dran. Und die sind der größere Markt. Das heißt, für die kann es durchaus sein, dass Lösungen akzeptabel sind, die bei mir in der Prozessanlage mit hoher Verfügbarkeit, langen Lebenszyklen auf einmal gar nicht mehr praktikabel sind. Die Stückzahlen, die aber kaufen, sind viel höher als unsere. Das heißt, die Hersteller sind auch Getriebene. Und wenn wir Pech haben, bekommen wir eine Lösung, die in der Fabrikautomatisierung toll funktioniert, aber für uns in der Prozessautomatisierung viel Kopfweh erzeugen wird. Und da müssen wir aufpassen. Und da ist die Namur als Interessensvertretung absolut wichtig. Ohne die geht es nicht.
Emanuel, bis jetzt haben wir über Technologien gesprochen, über Nutzen, über Wirtschaftlichkeit. Lass uns mal rübergehen zu der eher persönlichen Perspektive. Was fasziniert dich denn persönlich an Automatisierung und speziell an der Prozessautomatisierung?
Ja, es ist ein sehr spannendes, wenn auch manchmal ein bisschen mühseliges Feld. Also es ist eine schöne Mischung. Ich habe Chemieingenieurwesen studiert, da war IT und OT überhaupt kein Thema. Das war sehr technisch und chemisch geprägt. Aber dieses Zusammenbringen in der Automatisierungstechnik von dem Ingenieurwissen, vom Prozess und dann IT und OT und auch diese Diskrepanz manchmal, die finde ich schon sehr spannend. Und wenn man sich das dann auch vor allem hier am Standort das mal anschaut, diese Dimensionen, über die wir reden, da ist eine Factory Automation manchmal, ist eine andere Dimension. Diese Anlagen allein von der Ausdehnung und die Vielseitigkeit der Themen, die man hier hat, wo man denkt, technisch ist alles geklärt und auf einmal kommt nochmal was und man denkt sich, okay, ja, okay, wir sind Prozessautomatisierung, ich verstehe das, das ist wichtig für uns, was man gar nicht auf dem Schirm hat technisch. Und diese spezifischen Anforderungen, die Sachen dann halt doch nochmal knifflig machen. Wir haben ganz andere Anforderungen, ich habe es gerade gesagt, Richtung Verfügbarkeit zum Beispiel, Richtung Lebenszyklus. Und das macht viele Probleme, die erstmal leicht zu lösen scheinen, wo es eigentlich Technologien gibt, auf einmal in der praktischen Ausführung sehr schwierig. Und das führt auch dazu, dass wir als Industrie, vor allem in der Prozessautomatisierung, oftmals sehr konservativ unterwegs sind. Wir setzen auf Lösungen, die skalieren, die funktionieren, die stabil sind, die einen langen Lebenszyklus haben. Das ist alles klar, das ist alles nachvollziehbar. Aber diese Nuss zu knacken, das zu überwinden und dann nochmal eine neue Technologie zu bringen, das ist eine Herausforderung, das motiviert aber auch. Und da mitzugestalten, ist schon auch spannend. Und das ist eigentlich das so ein bisschen dieses Spannungsfeld aus, die Nuss ist nochmal härter, aber man hat doch ein Riesenpotenzial dahin. Das ist so ein bisschen das, was mich an dem Thema fasziniert und warum ich es auch überhaupt nicht bereut habe. Wie gesagt, mit der Promotion war ich so halb Richtung Fabrikautomatisierung abgebogen, dann doch nochmal zu meinen Wurzeln mit dem Chemieingenieurwesen zurückzukehren. Es ist jeden Tag spannend hier, auch wenn es manchmal ein bisschen zäh ist.
Ich vermute mal, die Verfahrenstechnik ist manchmal auch zäh. deswegen hast du dich da wahrscheinlich nicht verschlechtert.
Auch das habe ich nicht bereut.
Emanuel, auch wenn ihr weit gekommen seid, meist hat man noch Wünsche übrig. Und wenn eine Fee vorbeikäme und sagen würde, Emanuel, 3 Wünsche hast du frei für APL oder für Feldgeräte oder für die Prozessindustrie. Was würdest du ihr ans Herz legen?
Ja, die Wünsche gehen mir nicht aus. Wer Probleme hat, hat auch Wünsche. Aber um ein technisches Thema zu nennen, was eigentlich nicht so weit weg ist, das wäre das Thema eben ProfiSafe, APL für den Safety-Bereich. Security wird so oder so kommen, da müssen wir aufpassen. Aber der Safety-Bereich, ich glaube, da braucht man noch Überzeugungsarbeit, vor allem auch hinsichtlich der Zeitschiene. Und das ist für uns als Anwender doch sehr wichtig. Das heißt, wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich mir wünschen, dass die Hersteller ProfiSafe bringen. Und zwar eher bald als später. Das Zweite, was auch noch so ein bisschen ein ungelöstes Thema ist, auf der Breite, ist APL für Binärsignale. Ist auch ein sehr technisches Thema. Wir setzen im Moment auf Remote-IOs. Das ist an vielen Stellen praktikabel. An vielen Stellen wäre es halt eben sehr angenehm, wenn wir diese Binärsignale da auch reinbekommen, weil wir unsere Hybrid-Architektur ein bisschen losbekommen. Da passiert was, aber es ist auch da, glaube ich, geht noch mehr. Und ja, da würde ich mir noch mehr wünschen. Und ganz allgemein, und das ist vielleicht eher für die Prozessautomatisierung generell ein Thema, ich hatte es ja vorher schon mal gesagt, wir sind sehr zurückhaltend. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr Mut haben. Weniger reden, mehr machen. Wir diskutieren sehr viel, wir haben sehr viele Bedenken. Wir warten auch häufig erstmal einfach nur mal ab und schauen mal und wundern uns dann, warum der Zug ohne uns losgefahren ist. Und gerade bei APL gibt es auch, wie gesagt, es gibt Eigendynamik auch in anderen Regionen der Welt. Und ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass wir da unter die Räder kommen, weil andere Regionen wirklich da einfach offener sind. Die machen das halt einfach. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann sind wir eigentlich vom Vorreiter auf einmal, stehen wir hinten dran und schauen von hinten auf den Zug drauf, der an uns vorbeigefahren ist. Und deshalb, glaube ich, ist einfach mehr Mut notwendig. Und das Thema, gerade das APL-Thema, hat mir das gezeigt, weil es gibt, ehrlich gesagt, klar, wenn ich nicht investiere gerade im Moment, das ist ein Argument, aber für das, was ich mache, und es gibt immer noch genügend Sachen, die passieren, es gibt ganz wenig valide Ausreden, warum ich das nicht mehr machen sollte. Und trotzdem entscheiden sich sehr viele Leute dagegen. Und das fällt mir manchmal schwer, das nachzuvollziehen.
Okay, da soll die Fee dann mal auf die Leute gut einwirken. Ich hätte noch einen 4. Wunsch für die Fee, dass sie auf dich und deine Familie gut aufpasst, dass du eine gute Zeit in China hast. Emanuel, gibt es noch Themen, die wir nicht besprochen haben, wo du auf eine Frage gewartet hast und gesagt hast, das würde ich gerne noch erzählen?
Ja, nee, also es gibt doch so ein paar Sachen, auf die sind wir nicht so im Detail eingegangen, aber ich glaube, fürs Brownfield, für APL braucht man noch ein bisschen bessere Ideen. Das ist eben sehr komplex zu beantworten. Da braucht man vielleicht auch noch die ein oder andere Idee, wie wir migrieren. Da sind viele Sachen in Arbeit, da sind viele gute Ideen da, aber ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen der rote Faden. Und ich glaube, da müssen wir als Anwender nochmal zusammenarbeiten, weil in dem Brownfield liegt natürlich noch viel, viel Möglichkeit, unsere bestehenden Anlagen effizienter zu gestalten. Und was wir auch diskutiert haben, was ich aber durchaus nochmal hervorheben will, wo wir vielleicht nicht im Detail eingegangen sind, ist, dass wir als Anwender wirklich alle eigentlich die gleichen Herausforderungen haben, auch hinsichtlich APL. Und wir müssen hier als Anwender sehr gut zusammenarbeiten, um das zu konsolidieren, weiterzutreiben, aber auch mit den Herstellern zusammenzuarbeiten. Und es wird nur gemeinsam gehen. Und das trifft nicht nur APL, sondern generell, glaube ich, viele Technologieentwicklungen, über die wir heute reden. Wir sind deutlich besser, als wir es in der Vergangenheit waren. Aber da würde ich nochmal hervorheben wollen, weil ich glaube, da müssen wir trotzdem nochmal besser werden und auch das Vertrauen gegenüber den Herstellern vielleicht nochmal ausbauen und auch Verantwortlichkeit einfordern von der Herstellerseite aber auch. Also nicht nur ein Geben, sondern auch ein Nehmen.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Emanuel, welche 3 Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
Erstens, dass APL über den gesamten Lebenszyklus eben enorme Vorteile bietet, vom Engineering über die Inbetriebnahme hin zu Betrieb und Wartung. Zweitens, dass wir ohne APL keine wirkliche Digitalisierung unserer Anlagen und Prozesse schaffen werden. APL ist hier wirklich ein Enabler für viele datengetriebene Anwendungen, zum Beispiel die autonome Anlage, über die heute viel diskutiert wird. Und drittens, das sage ich schon lange eigentlich, aber ich formuliere es nochmal anders, dass allerspätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, sich wirklich mit APL zu beschäftigen. Und dazu gehört nicht nur darüber zu reden, sondern erste praktische Erfahrungen zu sammeln, vielleicht auch mit Anwendern, die weiter sind, sich auszutauschen, und dass wir eben APL als vor allem europäische Prozessindustrie, glaube ich, nicht verpassen dürfen.
Vielen Dank, Emanuel. Wir wünschen dir zum Schluss, dir und deiner Familie, alles Gute für die Zeit in China, dass ihr viele schöne, positive Eindrücke mitnimmt und dir natürlich vor allen Dingen auch viel Erfolg für deine neue Aufgabe und dass das Projekt so erfolgreich abläuft, wie du dir das vorstellst. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.